Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 2. November 2022. Ja, ganz viele Zweien drin. Wenn man die Quersumme von November 1 und 1 ist ja auch 2 nimmt, dann ist das also ein Tag, den man gut zu zweit verbringen kann. Lieber Andreas, du siehst gut aus heute.
Ja, das spricht für deinen guten Geschmack. Und du hast recht, den Tag verbringen wir ja auch zu zweit. Und zwar so ziemlich jeder an seinem Schreibtisch mit fröhlichen Blicken ab und zu hin und her. Und so soll es sein. Wir haben heute einen schönen Tag zu erwarten, obwohl ich das im Moment noch gar nicht erkennen kann. Es ist doch noch ein bisschen bewölkt, so Schäfchenwölkchen am Himmel, aber die Sonne gerade verdecken. Aber es soll heute ein sonniger Tag werden, ein schöner Tag. Und am Wochenende soll es nochmal richtig schön werden und 20 Grad sollen uns erreichen. Also quasi einen schönen Spätherbsttag. Ich gucke jetzt gerade mal auf den See. Er ist eigentlich ein bisschen düster grau mit Schaumkronen, aber er wird schön und wird nachher in Blau changieren.
Also, ich weiß gar nicht, was du heute hast. Normalerweise beschreibst du immer alles in den besten Farben, auch wenn es grau ist. Und heute ist es gar nicht grau, weil die Sonne überall durchscheint und wir Sonnenflecken auf dem Wasser haben. Naja, wir werden dich heute noch ein bisschen optimistischer hinbekommen. Ich gebe dir gleich ein paar Tropfen und schon geht's los.
Also mir geht es eigentlich sehr gut heute und ich bin sehr optimistisch, aber gerade war das grau. Übrigens ist es jetzt auch schon wieder weg, weil das sind eben halt sekundenweise, das sind die schnell vorbeiziehenden Wolken.
Merkst du was? Ja, sofort umgekippt. Yeah. Okay, ja, das kennen wir ja hier von den abhängigen Medienvertretern, Herr Bob. Ja, wir fangen mal an mit dem abhängigen Volk, das jetzt mit Gnadengeschenken der Regierung bedacht wird. Ich meine ganz ehrlich, Zeit wird es und wir wollen nicht alles schlecht reden. Es gibt also jetzt die Veröffentlichung der Regierungspläne zu den Gas- und Strompreisen. Bürger und Unternehmen sollen Hilfen bekommen. Es gab monatelang Diskussionen über Entlastungen. Und nun gibt es dieses Sondervermögen, Andreas, wie man das nennt, von 200 Milliarden Euro, das der Bund bereitgestellt hat. Und aus diesem sogenannten Sondervermögen soll dann die warme Spritze für die Bevölkerung getätigt werden.
Ja, also es gibt ja viele, die Sondervermögen haben. Wirecard zum Beispiel hatte auch ein gigantisches Sondervermögen, bevor sie in Konkurs gegangen sind, wenn man das in die Terminologie des Staates ummünzt. Also hier werden ja Schulden und Vermögen eben halt mehr oder weniger komplett ins Gegenteil vertauscht. Das heißt, es sind Schulden gemacht worden. 200 Milliarden Euro. Ich habe mir diesen Wahnsinn einfach mal angesehen. Ein Bürokratiemonster, welches ich mit dem Begriff Beamten-Taliban wirklich etikettieren möchte. Also ich habe das Gefühl, der größte Teil dieser Schulden, die aufgenommen werden, die man auch noch Vermögen nennt, gehen wahrscheinlich für die Verwaltung drauf, um dieses Ding überhaupt durchzubringen. Es ist schon wieder so ein Husarenstück aus dem Tollhaus.
Dankeschön für deinen Fachkommentar, den wir an dieser Stelle immer dankend annehmen. Ich möchte euch mal im Einzelnen vorstellen, wie das hier aussieht, was man also vorhat. Es soll für Gaskunden, egal ob Bürger oder Unternehmen, eine Art Soforthilfe jetzt schon im Dezember geben. Und ab März soll dann die sogenannte Gaspreisbremse greifen, vor der es ja auch viele Warnungen gibt. Und beim Strom, das ist mal auch gleich hier vom Spiegel klargestellt worden, wird es eine solche Soforthilfe nicht geben. Dort soll eine Strompreisbremse ab Januar kommenden Jahres gelten. Ja, und da es für den Staat äußerst kompliziert ist, das Geld an die betroffenen Bürger zu transferieren, weil jeder fragt sich jetzt natürlich, okay, wie komme ich jetzt daran? Sagt man hier, ja, der Staat hat gar keine Daten, die dafür jetzt relevant sind. Und deswegen bedient man sich bei den Energieversorgern, in deren Verantwortung es liege, die Gelder unter das Volk zu bringen. Andreas, was, wenn jetzt die Energieversorger mit solchen Plänen überlastet werden, was relativ nahe steht? Oder glaubst du, dass sie die Manpower dafür haben?
Wahrscheinlich nicht, aber die Energieversorger stehen ja sowieso wie die großen Stadtwerke an einem ernsten Scheidepunkt der tiefen Problematik auch einer Insolvenz. Und es soll ja jetzt so laufen, dass diese Unterstützung stattfindet, indem die Grundbeiträge, die jeder Verbraucher zahlt, dass die jetzt quasi nicht überwiesen werden an den Verbraucher, sondern von den Stadtwerken oder den Energieversorgern gar nicht erst eingezogen werden und dann vom Staat durch dieses sogenannte Sondervermögen dann auf die Stadtwerke dann entsprechend dann überwiesen wird. Also wenn da beispielsweise Probleme sind, dann könnte es sein, dass diese Versorger natürlich ganz schnell in größte Schwierigkeiten kommen, wobei sie jetzt schon in großen sind. Und da wir auch schon Erfahrung haben, dass diese Dinge vom Staat nicht unbedingt gut laufen, ich denke an die Maskenaffäre, wo der Staat gesagt hat, alle sind aufgefordert, Masken zu produzieren, zu machen, und viele Unternehmer haben alles auf diese Masken gesetzt, damals als diese Corona-Euphorie losging. Und daraufhin hatte Herr Spahn damals, den wir nicht vergessen sollten, der nämlich auch dort äußerst kritische und auch aus meiner Sicht strafrechtlich relevante Entscheidung getroffen haben, was natürlich geprüft werden muss. Und dann hat er gesagt, wir werden dann die Masken auch dann entsprechend bezahlen. Und viele Unternehmen sind dadurch in Konkurs gegangen, weil der Staat dann schlicht und ergreifend nicht bezahlt hat, trotz Zusage. Soweit zum Thema Rechtsstaatlichkeit.
Ja, und da sollten wir tatsächlich eine aktuelle Meldung von NTV uns näher ansehen. Wir hatten das ja neulich schon mal thematisiert und du berufst dich darauf jetzt auch wieder. Denn die Überschrift dieser Meldung lautet: Staat soll massiv eingreifen. Verbände fordern Schutzschirm für Stadtwerke. Und weil man in Sorge sei um Produktion und Wertschöpfung, gibt es jetzt einen Brief an Kanzler Scholz. Und da plädieren der Mittelstand und der Verband kommunaler Unternehmen für einen Schutzschirm für Stadtwerke. Denn es gehe um die Versorgungssicherheit, aber um noch mehr darüber hinaus. Man warnt vor einem Kollaps der deutschen Stadtwerke. Wenn aber das jetzt unter anderem die Institutionen sind, die das Geld an die Bürger weiterleiten sollen, von der großen Wohltätigkeitsveranstaltung aus Berlin, Andreas, denn es sind doch eigentlich schon wieder Missverständnisse vorprogrammiert.
Ja, man sieht hier natürlich, dass der Überblick überhaupt nicht da ist. Man vergeht im Detail in seinen wirklichen Millimeterpapieren und versucht etwas zu berechnen und übersieht dabei, dass alles der Bürger zu zahlen hat, der eigentlich finanziert werden soll. Das heißt, kurz zusammengefasst, der Bund hat Entscheidungen in der Politik getroffen durch Sanktionspolitiken, die nicht wirken, und hat damit den Bürger in Schwierigkeiten gebracht. Aus diesen Schwierigkeiten soll der Staat nun wiederum durch politische Entscheidungen die Bürger entlasten, die ja letztendlich durch denselben Staat mehr oder weniger geschädigt wurden. Und die Entlastung findet statt mit dem Geld der Bürger, die schon bereits geschädigt wurden, indem man neue Pakete auflegt, nämlich diese sogenannten Sondervermögen, die nichts anderes als Schulden sind. Und wenn man dann noch sieht, wenn man die ganzen, ich sag mal, administrativen Vorgänge der Kalkulation, dieser gesamten mathematischen Berechnung, dieser Hundertschaften von Beamten, die da zugrunde gelegt werden, externe Firmen, die zugeschaltet werden, für Millionen allein an Verwaltungskosten, die dann nochmal zusätzlich an Schulden draufkommen, dann wird das ganze Desaster eigentlich deutlich. Und mir ist immer nicht so richtig klar, ob überhaupt irgendjemand den Überblick hat. Details haben wir, aber der Überblick fehlt.
Ja, ihr werdet mit Sicherheit heute und in den nächsten Tagen eine Menge von Jubelmeldungen finden im Mainstream, die euch genau erläutern, wer wann was bekommen soll. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir haben diese Artikel aber auch schon eingestellt, zum Beispiel eben vom Spiegel mit der Überschrift »So sollen Bürger und Unternehmen an die Hilfen kommen«. Der ist bei uns eingestellt, findet ihr unter der Lupe. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen, weil, Andreas, ich habe versucht, das ein bisschen zu ordnen. Und ehrlich gesagt, du auch, wenn ich das hier mal verraten darf. Und wir haben beide gesagt, es ist so ein Wasserkopf, der mit vielen Adern durchfließt und keiner eigentlich eine richtige Richtung erkennen kann.
Das ist das Problem. Also man hat hier, das unterstelle ich diesen Beamten sogar einfach mal, versucht, so viel Gerechtigkeit wie möglich reinzubekommen, aber unter falschen Annahmen. Die Annahmen, nämlich, dass diese Fehler erst durch den Staat gemacht wurden und dann mit zusätzlicher administrativer Kostenaufwand, dass das dann letztendlich dann wieder mehr oder weniger zurückgenommen wird oder man dann versucht zu entlasten, wobei natürlich letztendlich immer noch Schäden überbleiben. Das ist nicht verstanden worden. Man kann es kurz zusammenfassen. Alleine bei dieser Unterstützung der Gaskonsumenten werden 70% dieses 200-Milliarden-Paketes an die Großindustrie gehen. Und diese Großindustrie stellt ungefähr 15% aller Arbeitskräfte. Ich wiederhole das so oft, dass es sich einprägt. Während die anderen Unternehmen, die 85% aller Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, also die Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die bekommen dann den Rest von 30%. Wobei ich davon ausgehe, dass von diesen 30%, die dann noch übrig bleiben, auch die Verwaltungskosten für alles noch runtergehen, nämlich für die Beamten, die das bearbeiten müssen. Und das ist genau das Problem der Mittelstand, die Garanten unserer Wirtschaftsordnung werden jetzt mehr oder weniger final abgeschafft zugunsten der Konzerne, die jetzt mehr oder weniger ein bisschen in der Laufzeit vor der eigenen Schwierigkeit, die dann auch nämlich kommen wird, einfach nur verzögert wird. Es wird also Zeit im Prinzip wie immer in der Politik versucht zu gewinnen, aber mehr auch nicht. Ursachen, kein Millimeter werden hier bekämpft, Zusammenhänge werden kein Millimeter hier beobachtet, sondern das ist ein Durchwurstelpragmatismus par excellence.
Oh, da sind ja wieder fast zornige Worte von Herrn Popp, der übrigens schon vor ganz vielen Jahren sich den Beinamen, was war das, Crash-Prophet, glaube ich, eingehandelt hat, weil er vor einem großen Zusammenbruch des Finanzsystems gewarnt hat. NTV berichtet heute, Andreas, dass die US-Notenbank Fed nachlegt und vor einem nächsten Jumbo-Zinsschritt steht. Und heute am Mittwoch werden die Zinsen angesichts schnell steigender Preise wohl wieder kräftig erhöht werden. Doch dann heißt es hier, könnte sie, die Fed, den Fuß vom Pedal nehmen und sie lasse jetzt im Kampf gegen die Inflation erstmal nicht locker und stehe also vor dem vierten großen Zinsschritt in Folge. Und die Finanzmärkte gehen fest davon aus, heißt es hier, dass der Leitzins heute wieder um satte 0,75 Prozentpunkte steigt und dann die Obergrenze bei 4% liegt. Vielleicht erläuterst du das mal und übersetzt das mal im Bürgerdeutsch, was das heißt.
Naja, also was das bedeutet, ist relativ einfach. Die USA bereichert sich wieder auf Kosten der Rest der Welt und das mit einer unseriösen Finanzpolitik, die sie haben. Zu hohe Kosten, zu hohe letztendlich wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Finanzmarkt, also nicht in der Realökonomie und vor allem viel zu viel Geldmenge. Und sie werden jetzt versuchen, möglichst viele Investoren aus dem Rest der Welt abzuziehen, indem sie hohe Zinsen bieten. Und wir dürfen eines nicht vergessen, der US-Dollar ist immer noch die Dollar-Leitwährung. Alle anderen Währungen auf der Welt sind Derivate des US-Dollars und gehören dann letztendlich mit zu diesen internationalen Währungsfonds, IWF-Statuten, so habe ich es, sodass zum Beispiel eine goldgedeckte Währung nicht nötig ist und so weiter und so fort. Das heißt, alle hängen am US-Dollar dran und deshalb kann sich der US-Dollar auch leisten, eine hohe Zinspolitik zu fahren und damit ziehen sie das gesamte Geld aus Europa. Dadurch wird unheimlich viel Geld jetzt in USA angesammelt. Das Geld steht dann auch wieder für Kredite zur Verfügung, um andere Unternehmen aus Europa zum Beispiel abzulocken und zu sagen, wir können euch hervorragende Möglichkeiten bieten, das können die Europäer gar nicht. Die Preise für Gas sind zu teuer, die Rohstoffe sind zu teuer, das können wir alles günstiger. Das heißt, sie ziehen vorher die Gelder aus den zu erobernden Ländern quasi ab, um dann in den eroberten Ländern die Industrie abzuziehen mit deren Geld, was man vorher durch die Zinspolitik runtergefahren hat. Ich glaube, damit ist es relativ deutlich erklärt.
Dankeschön, Andreas. Und wie ordnest du ein, dass jetzt eine weitere Institution in der Schweiz wankt, nämlich die Schweizerische Nationalbank herself? Und das ist eine Meldung, die von der Berliner Zeitung heute veröffentlicht wurde und in der es heißt, dass viele jetzt besorgt seien, die Beobachter des Finanzplatzes Zürich, denn die Schweizer Nationalbank galt bisher als Fels in der Brandung in währungs- und geldpolitisch sehr bewegten Zeiten. Aber wie aus den am Montag bekannt gegebenen Zahlen hervorgeht, beträgt das Eigenkapital der Bank nur noch 6%. Also es beträgt jetzt 55,9 Milliarden Franken, während vor einem Jahr das Eigenkapital noch bei 219,4 Milliarden Franken ausgewiesen wurde. Deine Einschätzung dazu?
Also man muss das ein bisschen relativieren. Grundsätzlich ist die Finanzpolitik der Schweizer eine recht solide Politik. Und sie machen einen Vorteil, haben sie. Sie investieren als Notenbank tatsächlich in Aktienpakete. Also die Schweizer Nationalbank hat mehr Meta-Aktien oder ehemals Facebook als Zuckerberg selbst. Das finde ich schon mal ganz interessant. Und das bedeutet, dass beispielsweise jetzt diese großen Aktieninvestments natürlich auch gewissermaßen Sachwerte beinhalten. Und jetzt sind die Aktienkurse nach unten gerauscht. Und durch diesen Zusammenbruch der Aktienmärkte, und ich glaube, da ist der Bodensatz noch lange nicht in Sicht, da wird sich das natürlich auf diese Schweizer Nationalbank auswirken. Nun muss man mal dagegen stellen, EZB oder andere Nationalbanken, die investieren nicht in Aktien, sondern in sogenannte Staatsanleihen oder eben halt also Staatsschulden. Und wenn zum Beispiel die Staatsanleihen von Griechenland, von Italien rausgegeben werden, die finden sich auch in der EZB. Die sind natürlich nominal noch vorhanden. Wenn man da aber mal beispielsweise zugrunde legt, dass die Bonität der Staaten gar nicht in der Lage ist, auch in Zukunft diese Schulden jemals zurückzuzahlen, und wir diese Dinge mal bereinigen, dann wären natürlich alle Notenbanken mehr oder weniger schon längst pleite, während die Schweizer Bank zumindest noch ein gewisses Eigenkapital real überhaupt verbuchen kann. Also ich möchte das ein bisschen relativieren. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Schweiz sich momentan auch im Strudel befindet und natürlich damit, denken wir an die Credit Suisse, Problematik, die wir haben. Da ist eine der beiden größten Banken ins Strudeln gekommen und die Schweiz als Wirtschaftsstandort könnte gerade durch einen weicher werdenden Schweizer Franken jetzt auch in Schwierigkeiten geraten.
Also wenn du sagst, der Strudel, sie geraten in einen Strudel, dann könnte ja dazu auch gehören, dass zum Beispiel der Schweizer Staat, wie es hier heißt, in diesem Jahr von der Schweizer Nationalbank kein Geld sehen wird. Und Bund und Kantone werden keine Ausschüttungen erhalten, was sie ja normalerweise bekommen, weil die Gesetze jetzt vorschreiben, dass die SNB, also die Schweizer Nationalbank, Rückstellungen bilden muss, die es erlauben, die Währungsreserven auf der geld- und währungspolitisch erforderlichen Höhe zu halten. Welche Auswirkungen hat das denn und wie hoch sind solche Summen?
Na, das ist in der Tat schon wirklich ein ziemlich großer Faktor, weil die Schweizer Kantone tatsächlich mehr oder weniger schon im Vorfeld immer die Zentralbankgewinne natürlich kalkulieren neben den Steuereinnahmen. Man muss wissen, die Steuerverhandlungen in der Schweiz laufen etwas anders. Die sind nicht so fix. Deshalb sind so viele ausländische Unternehmen gern in der Schweiz gewesen, weil dann das Finanzamt zum Beispiel kommt und handelt dann auch mal günstigere Steuersätze aus im Interesse des Unternehmens und damit natürlich auch im eigenen Interesse. Wenn das Unternehmen nämlich forciert wird, dann werden irgendwann größere Steuergelder fließen, was dann natürlich dem Kanton wieder zugutekommt. Diese Manövriermasse, um beispielsweise attraktiv für Unternehmen in der Schweiz zu werden, die reduziert sich natürlich an der ganzen Stelle. Und jetzt fallen natürlich Gelder weg. Und man muss dann natürlich auch eines feststellen, dass dann die Gelder natürlich für die sogenannte soziale Infrastruktur dann fehlt. Und das könnte dann bedeuten, dass zum Beispiel die Schulen, Kindergärten, Gesundheitswesen Einschnitte hätten und es nur ausgeglichen werden kann, indem neue Schulden aufgenommen werden, was wiederum nicht zur Stärkung der Schweizer Nationalbank in Bern dann führen kann. Also es könnte jetzt sein, dass die Kantone natürlich noch defizitärer werden, als sie waren. Und das wirkt sich jetzt auf die Infrastruktur der Schweiz aus. Also wir sehen, ein Land, auch wenn es seriös arbeitet, kann sich gegen diesen allgemeinen Trend der Welt nicht wirklich entgegenstemmen. Das geht nicht.
Also das heißt, bei den ganzen sozialen, kommunalen Einrichtungen, du hast es gerade gesagt, Schulen, Kindergärten, Gesundheitswesen, wird es damit zu Einschnitten kommen. Und der Tagesanzeiger zum Beispiel schreibt, in den vergangenen 2 Jahren machten die SNB Milliarden, je nach Kanton, zwischen 2 und 6% des Gesamtertrags aus. Und bei einem Wegfall könnten die Kantone tatsächlich in Defizite rutschen.
Das ist nichts anderes, als was ein deutscher Anleger hat. Wenn er sich beispielsweise an Aktien beteiligt, an Unternehmen beteiligt, Investmentfonds beteiligt, ETFs und wie die alle heißen, dann bedeutet das, dass man das unternehmerische Risiko mittragen muss. Und die Schweizer Nationalbank hat in den letzten Jahrzehnten so viel Geld gemacht, weil die Aktienkurse weltweit so gestiegen sind. Das ist der große Unterschied zu den Staatspapieren, die also quasi Schuldscheine sind, also Staatsanleihen, die gemacht wurden. Da sind die Volatilitäten, also die Schwankungen, nicht so hoch. Und jetzt hat die Schweiz in diesem Fall das Nachsehen, weil eben halt die gesamte Unternehmenskultur in größten Schwierigkeiten geraten ist. Und die eigentlichen Schwierigkeiten der Weltrezession, die stehen ja noch bevor. Ich sehe also viele Vermögensverwalter, die momentan versuchen, irgendwie die Situation so schön zu reden wie möglich. Aber da ist auch der Wunsch der Vater der Gedanken, weil wir haben eine rot-grüne Ideologie, die sagt, die Unternehmen, die am wenigsten Schadstoffe ausstoßen, und das ist CO2 aus deren Sicht, aus grüner Sicht, ist ja CO2 ein Schadstoff, die müssten am höchsten bewertet werden, und die, die wenig also haben, die werden am höchsten bewertet, und die am meisten Schadstoffe haben, die werden am niedrigsten bewertet. Und das bedeutet natürlich, dass Unternehmen, die gar nichts tun, natürlich auch die beste Schadstoffbilanz haben und dementsprechend am höchsten bewertet werden würden. Und das ist ein Paradoxon. Und diese Dinger fallen uns auf die Füße, weil wir mit Menschen zu tun haben in den politischen Entscheidungsgremien, die irgendetwas entscheiden, was andere Kräfte offenbar vorgeben, die offenbar ganz andere Ziele verfolgen, als die Ökonomie zu festigen.
Ich möchte aber jetzt noch mal in die Schweiz schauen mit dir gemeinsam, denn einige Leute haben da, früher hat man ja, wenn man auf sich gehalten hatte, ein Nummernkonto gehabt. In der Schweiz ein sogenanntes Nummernkonto, kannst gleich mal sagen, was eigentlich ein Nummernkonto ist. Und viele haben jetzt da auch Geld angelegt oder auf Banken liegen, weil es ja immer hieß, also wenn du dein Geld sicher machen willst, musst du in die Schweiz gehen. Was kannst du den Menschen sagen, die jetzt ihren Wohlstand, ihr Geld dort geparkt haben?
Naja, also es ist natürlich so, dass man grundsätzlich darüber diskutieren muss, was man mit dem Geld jetzt macht, ob Schweiz oder woanders. Die Schweiz ist jetzt nicht irgendwie ein besonders schlechter Standort, aber eben auch nicht mehr der besonders gute Standort. Wir müssen uns von diesen institutionellen Anlegeinstituten mehr oder weniger lösen, wenn wir private Gelder oder auch unternehmerische Gelder, ich sage mal, parken wollen. Das heißt, man muss sein Pulver trocken halten, und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, das zu tun, über die wir immer wieder reden. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Thema der Zentralbanken. Da können wir dann nochmal kurz ein paar Worte zu sagen.
Also dann würde ich sagen, wir kommen gleich zum Thema Zentralbanken, nämlich da gibt es ja einige Fragen, die du vielleicht uns auch mal beantworten könntest. Es ist ja zum Beispiel so, dass viele, wie die deutschen Wirtschaftsnachrichten oder die Goldseiten.de, viele jetzt über diese Themen berichten. Und es heißt hier zum Beispiel bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass die Zentralbanken der Welt im dritten Quartal diesen Jahres fast 400 Tonnen Gold gekauft haben, so viel wie niemals zuvor. Und da fragt man sich, wer steckt dann hinter diesem Ansturm und warum wird jetzt so viel Gold gekauft? Was ist da los?
Ja, es ist schon wirklich ein beeindruckender Vorgang, der eigentlich schon länger erkennbar ist und Experten den längst erkannt haben und diskutieren. Aber jetzt kommt er auch in die Presse. Die Zentralbanken der Welt, wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, haben tatsächlich eine Rekordmenge an Gold gekauft. Und das ist ein historischer Vorgang. Und der bringt jetzt die gesamte Finanzindustrie auch offiziell in Wallungen. Hinter den Kulissen sind diese Ballungen schon lange erkennbar. Denn man kennt nämlich die Käufer der meisten Edelmetallgeschäfte gar nicht. Das ist nicht so wie in Deutschland oder in Europa, wo man dann eben halt alle Käufe mehr oder weniger schriftlich fixieren muss oder zumindest die Käufer kennt. Da könnte man jetzt ganz viel zu sagen zu dem Geldwäschegesetz, aber das ist jetzt zu umfangreich. In keinem Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen, das ist wichtig, beim World Gold Council, die sind dafür zuständig und beobachten sehr genau diesen Markt. Und zwar im Jahr 2000 hat man damit angefangen. Und niemals haben Zentralbanken so viel Gold gekauft wie bisher.
Okay, immer noch bleibt die Frage offen, Andreas, warum? Warum horten die so viel? Warum steigert sich das, wie es ja hier in den Artikeln auch dargestellt wird? Was steckt dahinter? Zuletzt hatten die Zentralbanken so viel physisches Gold, wie es heißt, im Jahre 1967, als es noch einen Goldstandard beim US-Dollar gab. Könnte denn so ein Standard wiederkommen?
Naja, diese Goldmenge wird in Kilo angegeben oder in Tonnen angegeben. Also vielleicht ist eines wichtig. Damals, 1967, und dieser Vergleich hinkt eben halt hier aus meiner Sicht, da war die Weltgeldmenge, also alle Währungen der Erde, weit unter einer Billion US-Dollar. Also alle Währungen der Welt in Dollar ausgedrückt waren weit unter einer Billion. Ich weiß nicht, vielleicht 400, 500 Milliarden, schätze ich, mehr wären es auf keinen Fall. Und heute beträgt die Geldmenge mehr als 1.000 Billionen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dass die Goldmenge im Verhältnis zur Geldmenge von 1967 auch nur einem Tausendstel entspricht, auch wenn sie in Kilo eben halt die gleiche Größe hatte. Nun ist aber auch die Inflation seit 1967 um Tausende von Prozenten gestiegen und somit auch der Goldpreis. Das ist auch wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Damals lag der Goldpreis pro Unze, eine Unze sind 31 Gramm, und damals, 1967, lag der Preis pro Unze bei etwas über 35 Dollar. Heute liegt er bei 1.769 Dollar. Ich habe gerade mal reingeguckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir stehen hier in einem ganz akuten Konflikt. Die neuen Währungen sollen ja digital sein, das hören wir ja ständig, sodass die Menschen ihr Geld nicht mehr von den Banken abheben könnten und könnten damit einen Bankencrash verursachen. Und damit wäre die Freikarte für das Finanzwesen erteilt, weiterhin die völlig unseriöse Geldpolitik à la Garde, Lagarde heißt sie, Lagarde und so weiter zu betreiben. Auch die Gefahr der unsicheren Stromversorgung mit der Prognose eines Blackouts könnte hier dieses perfide Vorhaben der Bankstrukturen allerdings scheitern lassen. Das ist wichtig. Man müsste also, wenn es zu einem Blackout käme, das Bargeld halten oder wieder einführen, denn ohne Strom kann ja ansonsten niemand bezahlen. Das ist übrigens der Lichtblick am Himmel aus meiner Sicht. Und um die Kaufkraft des Bargeldes dann aber wieder zu gewährleisten, dann müsste sich oder da würde sich ein neuer Goldstandard anbieten. Das könnte also auch der Grund sein, warum viele Zentralbanken wieder Gold kaufen, weil sie davon ausgehen, dass das Bargeld eben halt doch nicht ersetzt wird, sogar großflächig wiederkommt. Russland und auch andere östliche sehr erfolgreiche Volkswirtschaften, Russland ist ja eine sehr erfolgreiche Volkswirtschaft, mehr denn je, decken sich seit Jahrzehnten mit physischem Gold ein, also welches gerade von den Rendite-Junkies aus dem Westen verkauft wurden. Die wollen nämlich Geld immer nur machen in Form von Prozenten auf Papier, aber eben halt weniger in Werten. Und das ist der Unterschied zwischen Werten und Gewinnen, die man machen kann, die nur auf dem Papier stehen.
Das heißt, physisches Gold ist für dich auch ganz klar der Hinweis oder ja, der Tipp.
Ja, klar.
Der Goldpreis, Andreas, steht in diesem Jahr wegen der aggressiven Zinserhöhungen natürlich durch die Fed ziemlich unter Druck. Und eigentlich kann man ja jetzt auch gut Gold kaufen, weil es nicht so teuer ist. Unterstützung kommt dagegen für den Goldpreis aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus Privatkunden in Asien. Und nicht zu vergessen die riesigen Mengen Goldbarren, die von Investoren im Westen abgestoßen werden und zu den Ostzentralbanken, was du gerade gesagt hast, hinkommen. Wie siehst du da die Zukunft?
Naja, ich glaube, der World Gold Council, die hinter den Kulissen das Ganze sehr genau beobachten, die gehen davon aus, dass die institutionellen Goldkäufe massiv zunehmen. Und wenn Nachfrage steigt, dann steigen die Preise. Ist relativ einfach. Kasachstan meldete zum Beispiel im September einen Anstieg der Reserven um 6,7 Tonnen. Also es klingt immer so wenig, 6,7, aber eine Tonne sind 1.000 Kilo. Das ist nicht wenig. Die Türkei, die ja eigentlich immer als Pleite dargestellt wird und als Weltmeister in Sachen Inflation, die kaufte zum Beispiel im September noch 10,7 Tonnen Gold und Usbekistan 8,7 Tonnen Gold. Die Tschechische Republik meldete Goldkäufe im Umfang von 0,5 Tonnen und Indien kaufte 4,1 Tonnen. Also man kann sehen, dass im Prinzip alle großen oder auch alle kleineren Länder die geschickt sich gegen den Trend verhalten, dass die Gold kaufen. Und auf den goldseiten.de, das ist die Seite, da kann man mal raufgehen und da kann man relativ viele von diesen interessanten Berichten dazu lesen.
Ja, du redest jetzt von den Ländern, die Gold kaufen. Was können denn unsere Hörer hier im Kanal mitnehmen aus deinen Infos? Und gibt es irgendwelche Hinweise, wie man sein Vermögen, seinen Wohlstand irgendwie noch retten kann?
Na gut, wir reden ja schon seit ganz vielen Wochen und Monaten und eigentlich Jahren sogar darüber, dass das gesamte Geldsystem am wirklich seidenen Faden hängt und der kann ganz schnell reißen. Übrigens ohne weitere Ankündigung. Ich bekomme oft Telefonate, die sagen, Herr Popp, wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wann ich raus muss? Wie lange kann denn das Ganze noch halten? Also es hat noch niemals einen Crash gegeben in der Geschichte, der solche gewaltigen Anzeichen hatte, wie dieser, der jetzt vor uns liegen könnte. Das Geld ist zum Beispiel auf den Banken gefährdet. Ob das Sichtgeldeinlagen sind sogenannte Girokonten und so weiter. Also was nicht unbedingt drauf sein sollte auf den Banken, sollte man möglichst nicht haben. Ich bin ein Freund von Bargeld. Ein weiterer Punkt, der gerade für die Zukunft wichtig ist, ich möchte da noch mal darauf hinweisen, sind die Lebensversicherungen. Lebensversicherungen stehen aus meiner Sicht wirklich am Abgrund und jeder, der seine Altersversorgung drauf aufgebaut hat, und das sind sehr viele, die werden vermutlich ein böses Erwachen erleben. Ich würde dazu gerne noch mal fast ein Interview einstellen mit einem Unternehmer, der Lebensversicherung aufkauft und dann sofort die Kunden dann befriedigt und dann diese Lebensversicherung weiterkündigt dann und wovon dann der ursprüngliche Eigentümer dann nochmal von partizipiert. Das ist aus meiner Sicht ein ganz charmantes Modell, sich von seinen Lebensversicherungen zu lösen. Also wer da Fragen hat, mag uns anschreiben. Dann kann ich Adressen rausgeben dazu. Edelmetallpreise werden sich übrigens nicht unendlich herunterdrücken lassen, wie es zurzeit stattfindet, sondern die werden explodieren. Die Frage ist, wann? Also es geht hier nicht um kurzfristige Spekulation, sondern um nachhaltiges Sichern. Das heißt, das Pulver wird trocken gehalten. Wichtig ist hier auch die Gefahr, übrigens im Hinterkopf zu haben, eines eventuellen Goldverbotes. Das sollte man nicht völlig ignorieren. Gerade in Europa, und ich rede nicht nur von der EU, denken wir an die gerade beschriebene Bankenkrise auch in der Schweiz, die hier durch die Credit Suisse deutlich wird. Also ich würde es nicht ausschließen, dass da auch ein Goldverbot, spätestens wenn die Preise nach oben explodieren, ja, eventuell sogar kommen könnte. Deshalb halte ich private Edelmetallanlagen in sicheren Ländern außerhalb des geografischen Europas für eine gute Möglichkeit. Aber das ist natürlich ein sehr umfangreiches, ich sage mal, Unterfangen, das zu erklären. Was ich auch erwarte in Zukunft, im nächsten Jahr, dass alle beweglichen Werte, wie zum Beispiel auch Anlagediamanten, im nächsten Jahr einen enormen Aufschwung erleben. Das sieht man jetzt schon sehr deutlich, wie da die Nachfragen steigen. Also gerade Unternehmer, die ihre Firmen jetzt gerade verkauft haben, oder Immobilieneigentümer, die rechtzeitig ihre Immobilie verkaufen oder dabei sind gerade, die haben dann das Problem, wie man das Geld sichert. Also da habe ich unheimlich viele Nachfragen, die momentan kommen. Was mache ich jetzt damit? Also man muss jetzt vor allem eines, die absolute Ruhe bewahren und sich einen Überblick verschaffen. Also mit Vernunft und ganz ohne Panik im Nacken lassen sich die Probleme lösen. Davon bin ich überzeugt. Ich verweise hier nochmal kurz auf unseren letzten Finanzpodcast. Unter die Lupe reingehen, dann Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun. Da werden die Dinge immer nochmal kurz erklärt. Wichtig ist eben halt, in der Ruhe bleiben.
Ja, das ist ja sowieso unser erster Vorsatz in diesen bewegten Zeiten. Weißt du, dass wir schon seit über 3 Jahren unseren Kanal haben? Ich dachte, das war im November 2019, aber es war schon im Oktober, dass er gegründet wurde. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir sind seit über 3 Jahren dabei.
Ja, aber ich denke mal aus Mainstream-Sicht immer noch nicht zitierfähig, aber wir sind tatsächlich seit 3 Jahren dabei. Ich weiß gar nicht, wann die erste Sendung war, sonst hätten wir ja fast ein Jubiläum feiern können. Alle guten Dinge sind 3.
Naja, wir feiern ja nicht alles, nein, nicht regelmäßig, um Himmels Willen. So viel gibt's ja gar nicht zu feiern, aber ich wollte eigentlich damit gesagt haben, dass wir seit 3 Jahren eben auch darüber sprechen, wie wir innerlich stabil bleiben können. Und da werden wir auch nicht müde, dies zu wiederholen, zumal wir selber unsere eigenen Erfahrungen machen, damit, wie man sich selber programmieren kann, aus der öffentlich-rechtlichen Denke auszusteigen, sich seine eigene Meinung zu bilden und sich innerlich stabil zu halten. Dafür sind auch die Abendgebete da. Und ich bin immer wieder glücklich und froh, wie viele Menschen sich auch daraufhin melden und nicht nur schöne Fotos schicken, sondern eben auch ihre Erfahrungen schildern, wie sie manche Situationen durchstehen. Aber wir kommen mal zurück zu deinem Lieblingsthema, den Banken. Wegen der großen Energieunsicherheit, wegen der Krise ziehen jetzt auch die deutschen Geldinstitute alle Register, heißt es. Das meldet der Pleiteticker. Und ja, für den Fall eines Blackouts haben jetzt viele Banken bereits große Pläne. Und ja, also zum Beispiel die kleineren Bankfilialen, die machen einiges, um die Energiekosten zu senken. Sie reduzieren die Beleuchtung an den Gebäuden, was ich nicht sehr hilfreich finde, gerade wenn man zum Geldautomaten geht. Das Handelsblatt berichtet zum Beispiel, dass sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank seit August die beleuchtete Außenwerbung an ihren Wolkenkratzern abgeschaltet hat. Und außerdem sollen beide Banken durch diese Maßnahmen auf eine Menge Stromverbrauch verzichten. Und ja, das macht man jetzt überall, dass auch die Raumtemperatur in den Bankgebäuden gedrosselt wird. Die Mitarbeiter können jetzt ihre Hände nur noch mit kaltem Wasser waschen. Und ja, man verfügt jetzt auch nach eigenen Angaben in den Banken über Notstromaggregate. Sowohl die Commerzbank, die ING, die DZ Bank, die Hamburger Sparkasse, die seien also in der Lage, Versorgungsmöglichkeiten für Notfälle bereitzustellen. Es geht auch ohne diese Stromaggregate nicht mehr, so auch manche Zitate hier. Und damit ist ja eigentlich alles fein.
Naja, es ist für mich so eine symbolische Ideologie, die hier nach außen getragen wird, nach dem Motto, die große Leuchtreklame der Commerzbank wird jetzt ausgeschaltet, nach dem Motto, liebe Bürger, guckt mal, wir alle sparen, also ihr dann eben gefälligst auch. Die Ursache ist damit überhaupt nicht beschrieben, denn wir bräuchten das Ganze überhaupt nicht haben, wenn man eine vernünftige Politik betreiben würde. Denn diese ganzen Probleme sind hausgemacht und gehören offenbar immer noch zur kompletten globalen Agenda dieser sogenannten Klimaerwärmung, die menschengemacht sein soll. Und solange diese Überschriften nicht immer im Kopf bei uns mitschwingen, dass wir merken, unter welcher Überschrift läuft diese gesamte Irrsinnspolitik eigentlich. Solange können wir dann irgendwann nicht mehr überhaupt Herr sein der Sinne, um die Zusammenhänge tatsächlich zu verstehen. Sonst gehen wir im Detail auseinander. Und genau das ist das, was man will. Die Menschen werden in Details mehr oder weniger reingedrängt und diskutieren über, ich sage mal, Firlefanz im Verhältnis zu den eigentlichen Ursachen, die man lösen könnte.
Man könnte sie lösen, aber offenbar ist im Moment niemand oder nur sehr wenige daran interessiert. Andreas, wir schauen mal nach Großbritannien rüber und da ist ja auch einiges in Unordnung geraten. Es gibt schwarze Löcher in der Steuerkasse, heißt es. Das scheint ja eine große Ausnahme auf der Welt zu sein, weil ansonsten ist ja alles in Butter. Und jetzt, wo die Leute ächzen, also dort werden ja auch Notfallpläne veröffentlicht zum Thema, wenn der Strom ausfällt und es gibt Geheimpapiere, das hat heute gerade gemeldet die Daily Mail, die britische, und zwar Notfallpläne für wochenlange Stromausfälle. Und das sind geheime Regierungspapiere, die hier also warnen in diesem Zusammenhang vor einer Lebensmittelknappheit, vor einer Wasserknappheit. Und spannenderweise sind diese Pläne schon vor dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine erstellt worden.
Naja, aber in weiser Voraussicht. Auf jeden Fall ist entscheidend, dass Russland schuld ist. Das sollten wir erstmal festhalten, damit wir auch hier politisch völlig korrekt auftreten. Ja, wir haben hier natürlich jetzt die Ergebnisse einer verfehlten Finanzpolitik. Und wir haben es gesehen, wie diese Vermögenspreisinflation gerade in England extrem nach oben gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Vermögenspreisinflation sind die Immobilienpreise zum Beispiel, die nach oben geschossen sind. Und aufgrund dieser erhöhten Kosten und dieser erhöhten Preise sind natürlich auch die entsprechenden Einnahmen für den Staat höher. Nun bricht aber der Immobilienmarkt zurzeit in Großbritannien mehr oder weniger fast im freien Fall zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, diese gesamten Gelder fehlen. Zeitgleich das Finanzsystem, welches die Umverteilung von fleißig nach reich abgeschlossen hat und das Finanzsystem vor dem Kollaps steht. Man bekommt es offenbar alles überhaupt nicht in den Griff. Und in dieser Phase soll jetzt die digitale Währung eingeführt werden und die sind noch nicht so weit und man fängt damit an, dass man eben halt diese gesamten Geldautomaten dann abschafft, dass die Leute dann eben halt gar kein Bargeld mehr bekommen, sondern alles digital machen. Gleichzeitig kommt aber jetzt auch der Blackout, der immer deutlicher wird und das zeigt, dass hier natürlich jetzt ein Kampf um die Zeit entbrannt ist. Blackout und eine nicht mehr vorhandene saubere Infrastruktur der Stromversorgung und das Ganze gegen eine digitale Währung. Was mich wundert, ist, dass diese Thematik Abschaffung von Bargeld und gleichzeitiger Blackout-Diskussion, dass hier dieser Zusammenhang nicht diskutiert wird. Das ist doch die logischste Situation, die jeder einzelne Mensch sich erkennen kann.
Du hast gerade die Immobilienpanik in Großbritannien angesprochen. Ja, die Verkäufe dort brechen drastisch ein. Viele Hausbesitzer können ihre Hypothek künftig möglicherweise nicht mehr bedienen. Und die ehemalige Premierministerin Liz Truss hatte mit ihrem Finanzminister gemeinsam am 23. September einen Haushaltsentwurf bekannt gegeben und hat wohl damit den britischen Immobilienmarkt, wie es heißt, durcheinandergewirbelt. Und das hat zu einem Anstieg der langfristigen Kreditkosten geführt, die die Grundlage für Hypothekengeschäfte bilden. Insbesondere der Plan, erhebliche Steuersenkungen mit neuen Schulden finanzieren zu wollen, hatten für Unruhe gesorgt. Da gibt es jetzt übrigens dann neue Pläne. Und Branchenexperten warnen jetzt, dass die wahre Horrorgeschichte auf dem britischen Markt erst in den kommenden Monaten zu spüren sein wird. Und da meldet zum Beispiel der britische Guardian, dass die Wohnungsbaudarlehen nach den diesjährigen Leitzinserhöhungen der Bank of England bereits deutlich teurer geworden sind. Und nach dem Schock dieser Warnung bzw. dieses Beschlusses von Liz Truss und ihrem Finanzminister wurden etwa 1700 Angebote zurückgezogen und neue Hypothekenprodukte sind jetzt viel teurer geworden. Man muss dazu sagen, dass vor 2 Wochen vom neuen britischen Schatzkanzler Jeremy Hunt größtenteils das alles wieder rückgängig gemacht wurde und man jetzt über Steuererhöhungen spricht. Aber die Unruhe ist da.
Ja, wir sehen, dass wir also identische Entwicklungen in der gesamten westlichen Welt haben. Zurzeit ist gerade der Fokus in diesem Bereich auf Großbritannien gelegt. Und man bringt das dann mit dem irrsinnigen Zusammenhang in Verbindung oder will es, dass das mit dem Brexit zusammenhängt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn die Finanzpolitik im Westen ist identisch weltweit und der US-Dollar-Politik unterworfen. Und das, was jetzt gerade passiert, wird ganz klar. Das bedeutet, hier haben wir eine westliche Neuordnung der Enteignung zu erwarten, aus meiner Sicht. Denn viele Menschen haben gerade in den letzten Jahren, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf England, sondern auf Europa und auch speziell auf Deutschland, quasi zu günstigsten Konditionen hohe Schulden aufgebürdet, um eine Immobilie zu kaufen, die hoch bewertet war. Wenn jetzt aber die Immobilienpreise fallen, ich sage mal ganz vorsichtig, in Klammern nur um 50%, da sagen viele jetzt, wie kann der sowas sagen? Ich sage mal nur um 50%. Dann bedeutet das, dass die Sachwertehinterlegung für die Kredite bei den Banken nicht mehr ausreicht, weil die Immobilie im Wert nicht mehr stabil genug ist. Und jetzt kommt der Kunde, bekommt dann ein Schreiben von der Bank und sagt, du musst jetzt nachschießen, nämlich Sicherheiten. Und wenn er keine Sicherheiten hat, dann wird die Immobilie zwangsverkauft. Und wenn die große Zwangsverkaufsarie dann losgeht, weil viele überschuldet sind, bedeutet das weiteres Angebot von Immobilien am Markt, nämlich durch die Zwangsverkäufe selbst, was zu weiteren Zusammenbrüchen eben halt führt. Und das sind genau diese Kettenreaktionen, die dann entstehen. Und dann werden viele Leute ihre Immobilien verlieren und zum Schluss bleibt eine große Armutsgrenze übrig. Und diejenigen, die ihre Immobilien noch halten können, weil sie keine Schulden hatten, die werden dann plötzlich mit dem Begriff Lastenausgleich in Kontakt gebracht, wo man dann sagt nach dem Motto, euch geht's ja richtig gut und jetzt ist es ja wohl das Mindeste, was wir an sozialem Engagement erwarten können, dass ihr jetzt eben halt eure Immobilie enteignen lasst, damit wir alle dann eben gemeinsam überleben können. Und das sind so diese vorgegebenen Strukturen, diese Planungen, die man jetzt schon hier rein interpretieren kann. Als böse Verschwörungstheorie möchte ich gleich kennzeichnen, bevor du das gleich machst. Also das ist mir ganz wichtig. Wir sehen hier einen Trend, denn der Zusammenbruch der Immobilienpreise in ganz Europa wird jetzt dramatische Formen annehmen. 1 und 1 bleibt immer noch 2.
Untermauerte der Crash-Prophet Andreas Popp seine Aussagen. Vielleicht noch ein paar Fakten zu diesem Thema. Die neuesten Daten der britischen Steuerbehörde zeigen, dass die Zahl der zum Beispiel im September verkauften Häuser und Wohnungen um fast 40% zurückgegangen ist. Und es gibt hier eine Aussage von der Senior Analystin für persönliche Finanzen bei der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown. Die Frau heißt Sarah Coles. Und die sagte, die Septemberzahlen litten im Vergleich mit dem Vorjahr, aber sie fügte hinzu, die wahre Horrorgeschichte der Hausverkäufe wird sich erst noch in den kommenden Monaten abspielen. Also die Frau ist nicht so weit entfernt von den Aussagen von Herrn Popp. Und sie sagt, die in den kommenden Wochen abgeschlossenen Verkäufe werden wahrscheinlich weitaus schlimmer aussehen, da das durch das Mini-Budget ausgelöste Chaos die Hypothekenzinsen für viele Käufer außer Reichweite gebracht hat.
Ja, das ist jetzt nochmal versucht, in akademisch korrekt auszudrücken, was ich auch gesagt habe in meinem einfachen Deutsch, damit man es auch wirklich verstehen kann. Das heißt, wir haben ja mehrere Faktoren, die gegeneinander arbeiten. Hier steht zum Beispiel, dass relativ wenig Immobilien verkauft wurden. Da könnten schon wieder einige Leute reininterpretieren, das tun die auch. Naja, wenn nicht viel verkauft wird, ist ja offenbar auch nicht viel am Markt. Mit anderen Worten, eigentlich müssten die Preise ja stabil sein. Nein, nein. Das bedeutet natürlich, die Verkäufe spiegeln nicht das Angebot wider. Das heißt, wenn unglaubliches Angebot beispielsweise auf dem Markt ist und 1000 Gebäude in einem Gebiet verkauft werden und nur 3 verkauft wurden, dann bedeutet das nicht, dass diese 3 zugrunde gelegt werden müssen, also die 3 Promille in diesem Fall, sondern die 1000, die im Angebot sind, die insgesamt den Preis natürlich ausmachen. Und deshalb gibt es viele Immobilienmakler, große Absprachen auch, die stattfinden nach dem Motto, bitte nicht alle Immobilien in den Markt reinbringen, die verkauft werden, sondern dosieren das Angebot, damit man die Preise noch halbwegs stabil hält oder ich sage mal, einen Zusammenbruch der Immobilienpreis oder einen, ich sage mal, sportlichen Rückgang, um es etwas dezenter auszudrücken, möglichst noch in die Länge zu ziehen.
So, wir beenden jetzt mal das Thema Banken. Wir haben lange genug darüber geredet und es wird einfach nicht erfreulicher. Deswegen kommen wir zu einem nächsten Punkt. Andreas, es könnte sein, dass es Streit gibt zwischen der Europäischen Union und den USA. Also eine Art Widerstand oder Konfrontation von Brüssel aus gegen Joe Biden, weil das ist eine Art neuer Handelskrieg, vor dem Brüssel jetzt warnt. Und die warnen auch, dass dieser Streit ein Geschenk werden könnte an den bösen Iwan und den bösen Xi aus China. Denn, wie es hier heißt, Brüssel und Washington streiten sich über Joe Bidens jüngste Steuer auf außerhalb der USA produzierte Elektrofahrzeuuge und riskieren, dass Russland und China von dem Handelskonflikt profitieren. Um was geht es? Also zwischen der EU und den USA herrscht Uneinigkeit über den Inflation Reduction Act. Das ist ein Investitionsplan von Washington, 370 Milliarden Dollar schwer, der US-Unternehmen, die im grünen Sektor tätig sind, und das sollten ja derzeit jetzt möglichst viele sein, der diesen US-Unternehmen also direkte Subventionen gewährt und Anreize nur dann vorsieht für den Kauf von Elektrofahrzeugen, wenn diese Fahrzeuge in den USA hergestellt werden. Und für die EU-Staaten sind dies diskriminierende Maßnahmen, heißt es, insbesondere für europäische Automobilhersteller. Und der Leiter der Industrie- und Handelsminister der Tschechischen Republik, Josef Sikela, sagte am Rande des informellen Handelstages in Prag, Und da waren eben auch US-Handelsbeauftragte dabei. Wörtlich, ich will ganz offen sein, das ist für die EU inakzeptabel. In seiner jetzigen Form ist der Text extrem protektionistisch und geht zu Lasten der europäischen Exporte. Der Punkt muss geklärt werden.
Ja, es ist ja alles kaum zu fassen, was man hier lesen muss. Es ist ja wirklich kaum zu fassen. Also wir sehen hier, dass die USA, die ja sich für libertäre oder liberale Märkte ausgesprochen hat, Freihandelsabkommen haben will, ausgerechnet hier an der Stelle genau das Gegenteil macht. Und das ist eben halt diese Hegemonialpolitik, die von USA seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten ausgeht. So ist es richtig. Also seit fast 100 Jahren kann man schon fast sagen. Und solange es in die eigene Tasche geht, ist alles erlaubt. Aber in dem Moment, wenn sie in irgendeiner Form in eine Schwierigkeit geraten, dann kann man gegen alles verstoßen, was man sich selbst als regelbasierte Ordnung aufgelegt hat. Und genau das findet hier statt. Protektionismus ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes, aber nicht nur einseitig. Dieselbe USA, die mehr oder weniger Europa und die EU dazu drängt, die Waffen in USA produzieren zu lassen, die in die Ukraine geliefert werden sollen. Das sind dieselben, die also im Prinzip sagen, wenn ihr jetzt nochmal in irgendeiner Form ein Gegengeschäft machen könnt, dann werden wir das boykottieren oder wir werden das eben halt mit Sonderkosten belegen. Es ist eigentlich die Maske, die heruntergerissen wird aus dem Weißen Haus, wo ganz klar gezeigt wird, wer hier die Hosen anhat. Und an der Stelle könnte die EU sagen, nicht dieses Spielchen, ja, das finden wir nicht gut und so weiter. Das gehört nämlich zu diesem Spiel, dass die sich streiten. Also ich gehe davon aus, dass das alles in gemeinsamer Absprache stattfindet. Und das Problem dabei wird sein, dass Europa dabei als Wirtschaftsstandort unter die Räder kommt, um mit diesen Geldern, die da verloren werden, die USA weiter zu subventionieren. Das sind ganz einfach strategische Spiele.
Also es heißt hier, ist übrigens eine Meldung vom britischen Express, also eine Mainstream-Zeitung. Und es heißt hier, dass der Zorn der EU sich insbesondere richtet gegen den Anreiz von bis zu $7,500, der für diejenigen vorgesehen ist, die ein neues Elektroauto kaufen wollen. Um dieses Geld zu erhalten, muss der Verbraucher ein Fahrzeug kaufen, das in Nordamerika gebaut wurde und eine Batterie enthält, die einen bestimmten Prozentsatz in den USA, Kanada oder Mexiko abgebauten oder recycelten Metallen enthält. In der EU oder Asien hergestellte Fahrzeuge sind von der Förderung ausgeschlossen.
Ja, das ist die Doppelmoral, von der ich spreche. Während man gleichzeitig anordnet aus USA in Deutschland zum Beispiel dem Bundeskanzler Scholz, dass Nord Stream 1 oder 2 nicht zustande kommt. Das wird eben halt runterdiktiert, was gigantische Schäden in Europa produziert. Aber hier ist es eben halt so, es sind vor dem Gesetz nicht alle gleich. Einige sind einfach gleicher, besonders dann, wenn man die Gesetze selber macht.
Und hier wird ein Experte aus Großbritannien noch erwähnt, Darren Spink von der Associate Fellow bei der Henry Jackson Society. Der sagt und warnt, in einer Zeit, in der Washington hofft, die Einheit zwischen Amerikas, europäischen und indopazifischen Partnern aufrechtzuerhalten, China davon abzuhalten, eine Wiedervereinigung mit Taiwan zu erzwingen und eine politische Lösung in der Ukraine anzustreben, könnte der Protektionismus der beiden Regierungen es Peking und Moskau ermöglichen, diesen Riss in den transatlantischen Handelsbeziehungen auszunutzen. Und diese Länder würden sicherlich versuchen, einen Keil zwischen Washington und Brüssel zu treiben, in der Hoffnung, die wirtschaftliche Abhängigkeit Europas im Energiebereich und in anderen Handelssektoren wiederherzustellen. Tja, und die Steuergutschrift, heißt es hier, für Elektrofahrzeuge der beiden Administrationen sei ein plumper Versuch, den Marktanteil der heimischen Elektroautoproduktion zu erhöhen und amerikanische Hersteller von der Produktion von Fahrzeugen mit Mineralien aus China abzuhalten.
Also man stelle sich das Ganze umgekehrt einfach vor. Nehmen wir mal an, die Amerikaner wollen Produkte in Europa verkaufen, die in Europa subventioniert werden von ihrer Art her. Und jetzt würden die Deutschen sagen beispielsweise, wir werden nur beispielsweise Elektrofahrzeuge, bleiben wir bei dem Beispiel, von VW oder von BMW oder von Mercedes subventionieren. Jeder, der ein deutsches Fahrzeug kauft, bekommt eine staatliche Subvention. Wenn ein amerikanisches Fahrzeug auf dem deutschen Markt verkauft werden soll, dann bekommt es keine Subvention. Ich glaube, da wäre aber richtig Theater. Da würden die Artikel komplett anders aussehen als jetzt.
Ja, und du sagst gerade, das ist ein Beispiel. Ein neues Beispiel ist, das ist jetzt gerade auch veröffentlicht worden bei Euraktiv und beim BR, beim Bayerischen Rundfunk. Es gibt also Aussagen vom größten US-Gasexporteur Cheniere, das Wachstum in Europa brauche jetzt die richtigen Verträge, heißt es. Also dieser führende Exporteur Cheniere, der sei bereit, deswegen zusätzliche Anlagen in den USA zu bauen, um die wachsende europäische Nachfrage zu befriedigen. Andreas, ist das dann keine Abhängigkeit Europas von den USA, wie Europa vorher abhängig von russischem Gas war?
Nein, das kann man so nicht sehen, weil Russland sind die Bösen und USA sind die Guten. Also insofern muss man das schon mal ganz klar unterscheiden. Aber ich finde das schon wirklich interessant, wie man es schafft, jetzt den europäischen Wirtschaftsstandort in eine Abhängigkeit zu bringen, viel teurere Rohstoffe kaufen zu müssen und damit ja nicht nur die Kosten zu erhöhen und damit Amerikas Konzerne mit in die Gewinne reinzubringen, sondern damit auch wettbewerbsunfähiger in Europa zu werden. Denn die Kosten der Rohstoffe, die aus Amerika in Zukunft teurer geliefert werden müssen, fließen ja auch in die Produkte ein, der europäischen Produkte, die dann auf dem Weltmarkt verkauft werden sollen. Das heißt, es wird zusätzlich eine Wettbewerbsverzerrung nach unten reingetan. Das ist Sozialismus in einer hybriden Kriegsführung par excellence.
Ja, und ich möchte da mal ins Detail gehen, damit mal klar wird, um welche neue Abhängigkeit Europas es jetzt hier geht. Es heißt also, erstmal heißt es von Cheniere, also von diesem US-Flüssiggashersteller und Lieferanten, dass diese zusätzlichen Kapazitäten, die man hier ankündigt von Flüssiggas, nicht vor dem letzten Teil dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen würden. Das heißt, man hält es Zuckerl hin. Und mit diesem Zucker wird man wahrscheinlich auch Europa die ganze Zeit locken wollen, aber so bald kann das nicht funktionieren. Zahlen. Die USA wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu Europas Hauptlieferanten von verflüssigtem Erdgas. Sie füllten damit einen Teil des Vakuums, das Russland hinterlassen hatte, heißt es bei Euraktiv. Die Exporte des Kremls waren nach dem Einmarsch in der Ukraine ja zurückgegangen, Stück für Stück, bis dann sogar die Pipelines gesprengt wurden. Und die sinkenden Lieferungen aus Russland, heißt es bei Cheniere, haben die Dynamik der Gasströme in Europa nachhaltig verändert. Und bislang haben die USA in diesem Jahr knapp 40 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa geliefert. Das sei fast die Hälfte der 80 Milliarden Kubikmeter, die für das gesamte Jahr aus Russland erwartet worden wären, sagte er. Das heißt, fast die Hälfte stammt also aus den USA. Und jetzt will Cheniere diese Position mit weiteren Plänen zur noch gesteigerten Lieferungen von zusätzlichem Flüssiggas nach Europa festigen. Und im Juni hatte das US-Unternehmen eine endgültige Investitionsentscheidung zur Erweiterung seiner Exportkapazitäten um weitere 10 Millionen Tonnen pro Jahr bekannt gegeben. Andreas, das möchte ich erklärt haben.
Naja, man sieht hier letztendlich, dass man sagt, wir müssen unseren Gegner, und das ist Europa, so sehe ich es jetzt intern, wie man sieht, extern heißt es natürlich unsere Freunde, aber Freunde und Gegner, das sind zwei Begriffe, die verschwimmen hier ziemlich deutlich. Wir müssen sie jetzt in sogenannte Knebelverträge reinbekommen. Und diese Knebelverträge bedeutet, wir sind bereit, die Infrastruktur in den USA aufzubauen, wenn ihr euch vertraglich verpflichtet, über so und so viele Jahre das Material von uns zu kaufen. Dass das dann erst bis zum Jahr 2030 dauert, bis das erst rund läuft. Bis dahin ist die europäische Wirtschaft überhaupt nicht mehr existent aus jetziger Sicht. Das heißt also, unterm Strich gesehen brauchen die in den USA gar nicht anfangen zu bauen, denn wenn es bis 2030 fertig wäre, gibt es keinen mehr, der es in Europa überhaupt noch abnehmen würde. Also es ist eigentlich sehr durchschaubar, das Ganze, was da läuft. Aber das Tragische ist eigentlich, dass diese Dinge in keiner Form diskutiert werden, außer von mir mit. Und dann heißt es der Crash-Prophet. Damit muss ich natürlich leben mit dem Makel. Aber ich wünschte mir natürlich, ich könnte es auch anders interpretieren. Aber es ist ja alles ganz offensichtlich vor unseren Augen. Man braucht es nur zu lesen, einmal durchdenken und dann kommt man zu den Schlüssen. Es sind Knebelverträge, die man hier bringt. Das heißt also, im Schwitzkasten vor Liebe erdrosselt zu werden.
Oh, das hast du aber dramatisch ausgedrückt. Aber was wirklich dahinter steckt, möchte ich hier auch noch mal sagen. Der Vertreter von Cheniere, diesem Flüssiggasunternehmen aus den USA, das jetzt Europa, wie du sagst, in den Schwitzkasten nimmt, dieser Mann sagt, vorausgesetzt, die Gaspreise in Europa bleiben hoch genug. Wörtlich denke ich, dass sie weiterhin sehen werden, wie amerikanisches und weltweites Flüssiggas seinen Weg nach Europa findet. Vorausgesetzt, dass die Gaspreise hoch genug bleiben.
Naja, und das sind eben halt diese Knebelverträge, wo hier nämlich jemand geknebelt wird, zum Beispiel auch in der Preisgestaltung. Das heißt also, wir sind bereit, diese Infrastruktur zu bauen, vorausgesetzt, ihr zahlt auch die hohen Preise, selbst wenn der Marktpreis gar nicht so hoch ist. Eines ist dabei entscheidend, immer wieder: Der Konkurrent, der europäische Wirtschaftsstandort, wird damit unlukrativ und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nach unten gezogen. Keiner kauft mehr europäischen Produkte, wenn da so hohe Rohstoffpreise nachher in der Kalkulation sind, die damit einfließen müssen. Das passt, schafft auch der beste Ingenieur in Deutschland nicht, ein Produkt zu entwickeln. Und die deutsche Ingenieurskunst ist extrem ausgeprägt. Und die haben wirklich es geschafft, schwierigste Situationen zu meistern. Aber wenn hier mit Kanonen geschossen wird auf einen kleinen wirtschaftlichen Staat, wie das hier gerade stattfindet, und das ist dieser europäische Staatenverbund, dann ist da keine Chance.
Also man hat hier wirklich den Eindruck, da kämpfen gigantische Mächte dagegen. Vielleicht mal noch eine interessante Information. Im September 2022 meldete der Bayerische Rundfunk, was die Preise von diesem amerikanischen Flüssigerdgas angeht, Folgendes. Da heißt es, das Erdgas ist in Europa sehr teuer, ganz anders in den USA. Dort kostet es nur einen Bruchteil der europäischen Preise und soll daher als Flüssiggas exportiert werden. Allerdings sind die Tankerkapazitäten extrem begrenzt. Eine Entlastung sei auch nicht in Sicht. Und so heißt es hier weiter, wer derzeit Zugriff auf Erdgastanker hat, der kann damit sehr hohe Summen verdienen. Und das hat mit den enormen Preisunterschieden auf den Erdgasmärkten in Europa und den USA zu tun. Also einen großen Tanker mit flüssigem, tiefgekühltem Erdgas, das nennt man ja LNG, in den USA zu füllen, kostet derzeit rund 60 Millionen Euro. In Europa ist das Gas dann 200 bis 300 Millionen Euro teuer, je nach tagesaktuellen Preisen.
Ja, das nennt man nicht ausbeuten. Das sind einfach freie marktwirtschaftliche Regeln, die eben nicht so frei sind, sondern mehr oder weniger von oben diskutiert werden. Was mir hier fehlt bei der ganzen Geschichte ist, wie viel zusätzliche Energie ist eigentlich nötig, um diesen ganzen Vorgang umzusetzen? Wie viele neue LNG-Schiffe werden jetzt gebaut werden für die Zukunft, damit Europa beliefert werden kann? Und wo werden die gebaut? Ich tippe mal auf USA. Dort werden sie gebaut und das gibt wieder einen Schwung für die US-Wirtschaft auf Kosten der Europäer, die diese Schiffe nämlich letztendlich bezahlen müssen, weil sie wollen ja letztendlich dann auch das Gas irgendwann mal haben. Wir können es nehmen, wie wir wollen. Es wird mehr oder weniger permanent mehr. Europa sitzt auf dem Sockel und alle ballern drauf rum. Und ich wundere mich darüber, wenn wir über Russland dagegen etwas hören, dann hören wir einfach nur, die sind schuld durch den Krieg in der Ukraine. Aber wenn ich mir alles angucke, was an Sachinformationen läuft, da spielt irgendwie Russland keine Rolle, außer dass sie kein Öl und Gas mehr liefern können, weil eben halt die Verbindungen gekappt wurden. Und nochmal über diese Nord Stream 1 und 2, es gibt ja die Diskussion darüber, ob es Großbritannien sein könnte. Und diese Diskussion, die nimmt ja mittlerweile deshalb aus meiner Sicht Formen an, auch in den Verschwörerkreisen, weil es kein Dementi gibt, kein reales, kein wirkliches. Es gibt auch keine große Diskussion, keine großflächige. Und sollte sich das herausstellen, dass beispielsweise aus der angelsächsischen Seite tatsächlich die Rohstoffzufuhr nach Europa gewaltsam unterbrochen wurde und das unter auch in Kaufnahme schwerster Umweltschäden, die damit in Gang gesetzt wurden, dann frage ich mich, in welcher Regierung sitzt eigentlich in Berlin dort eine Truppe um Herrn Scholz herum und diskutieren diese Themen nicht? Es ist für mich wirklich Diskussionsstoff genug.
Ja, und bevor du jetzt weiter mit deinen Verschwörungstheorien hier machst, möchte ich noch einen Fakt dazu nehmen, der allerdings bestätigt, was du sagst, nämlich Knebelvertrag. Und ich würde es mal jetzt wirklich auf einen Punkt bringen wollen, Andreas. Man wirft Europa vor, in den letzten Jahren, vor allem Deutschland, sich extrem abhängig gemacht zu haben von der Energielieferung aus Russland. Das, was hier aber jetzt stattfindet, ist ja praktisch nur eine Verlagerung nach Westen hin. Denn das, was hier auch von Cheniere, diesem größten Flüssiggaslieferanten und Produzenten in den USA verlautbart, weist ja ganz deutlich auf Knebelverträge hin. Es heißt also, das meldet Euraktiv, europäische Gaskäufer haben die Expansion von Cheniere unterstützt, sagt der Sprecher. Und nannte als Beispiele zum Beispiel das norwegische Unternehmen Equinor und das französische Unternehmen Engie. Aber letztendlich können diese Expansionsentscheidungen nur getroffen werden, wenn die Kunden in Europa oder anderswo in der Lage sind, langfristige Verträge zu unterzeichnen, die den Lieferanten eine stabile Nachfrage bieten. Langfristig sind wir bereit zu expandieren, sagt der Sprecher wörtlich, mit der richtigen Vertragsunterstützung, die den Bau dieser sehr großen, teuren Anlagen rechtfertigt.
Also nehmen wir mal folgende Situation. Ich wohne in Hamburg und es gibt eine große Tankstelle, die ist in Ahrensburg. Und Ahrensburg liegt ungefähr 30, 40 Kilometer Luftlinie von Hamburg entfernt. So, und dann würde ich doch dorthin fahren, um zu tanken. Wenn ich jetzt Stress hätte mit diesem Tankstelleneigentümer, dann würde ich versuchen, diesen Stress so schnell wie möglich wieder abzuschalten. Stattdessen ist es aber so, dass dieser Stress immer größer wird und man sagt nun von externer Seite, von irgendwoher, lass den aus Ahrensburg, du hast dich komplett von dem abhängig gemacht. Kauf in Zukunft dein Benzin, wenn du tanken gehst, lieber in Madrid. In Madrid gibt es nämlich in Spanien auch gute Tankstellen. Du musst da einfach nur runterfahren, du hast zwar ein bisschen mehr Stoff. Das heißt, dass, wenn die Benzinfüllung voll gemacht ist in Madrid und du fährst wieder zurück nach Hamburg, dann ist das Benzin schon wieder alle und du könntest gleich schon wieder losfahren zum Tanken. Das sind die irrsinnigen Geschichten, die da jetzt dranhängen. Jetzt sollen aber Verträge gemacht werden zwischen Madrid und Hamburg, dass täglich die Tanker rauf und runterfahren, alles unter dem Label des Umweltschutzes, weil auf jeden Fall die Tankstelle in Ahrens bei Hamburg auf jeden Fall boykottiert werden muss. Das ist das, was da alles hintersteht in diesem ganzen Ding. Wenn wir in Europa wohnen und wir haben Nachbarstaaten, die die Rohstoffe haben und diese Nachbarstaaten sind gewollt gewesen, uns immer diese Rohstoffe zu liefern, während des Kalten Krieges und so weiter, wo ja auch immer externe nordatlantische Probleme und Drahtzieher eine Rolle mitgespielt haben bei diesem Kalten Krieg. Ich kann es nicht begreifen, wo bleibt der Aufschrei der führenden Konzernbosse, der führenden Politiker zu sagen, Kinders, lasst uns das doch einfach mal logisch angehen, übrigens auch unter Umweltgesichtspunkten, denn das, was hier stattfindet, ist das Gegenteil von dem, was man uns jeden Tag mehr oder weniger ins Gesicht säuselt.
Ja, und du hast gerade die Umweltbedenken geäußert, die gibt es auch in der EU, gerade wegen der Auswirkungen der steigenden Flüssiggasimporte aus USA. Und da gibt es zum Beispiel eine Umwelt-NGO, die heißt Food and Water Action Europe. Die hatte letzte Woche eine neue Analyse veröffentlicht, in der die Auswirkungen einer Erhöhung der US-Flüssiggasimporte auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr auf das Klima in Europa bewertet werden. Und da heißt es, das Erreichen dieses Ziels von 50 Milliarden Kubikmeter Gas würde jährlich 400 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent erzeugen, was in etwa dem Ausstoß von 100 Kohlekraftwerken entspricht.
Ja, und jetzt kommt dieses Gutachten und jetzt werden irgendwann andere aus USA kommen und ein Gegengutachten machen. Dann gibt es ein Gegengegengutachten und ein Gegengegengegengegengutachten. All das, was hier stattfindet, bedeutet, man spielt auf Zeit. Jeder Tag ist ein Stück näher am Bankrott eines europäischen Wirtschaftsstandortes. Und man könnte das relativ schnell auf einem Bierdeckel ausrechnen, weil jeder wirklich größte Idiot ist in der Lage festzustellen, dass ein großer Tanker mit tiefgekühltem Flüssiggas weitaus mehr Energie verbraucht, als wenn ich durch ein normales Rohrleitungssystem nicht tiefgekühltes Flüssiggas einfach nur rüberpumpe mit einer eigenen Gerätschaft. Also da braucht man wirklich kein Abitur für. Und wenn ich das weiß und jetzt die Umwelt mal auf Platz einstelle, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, wie wir jetzt weiter vorgehen, sondern wir müssen in die Diskussion gehen und zwar mit denjenigen, die die Rohstoffe liefern können und das auch aus umweltschonenden Gesichtspunkten heraus. Und das ist leider Russland, das ist nun einmal so.
Ja, aber über Russland oder von Russland kann man ja jetzt über die Türkei auch Gas kaufen.
Ja, macht man ja auch, ja. Und über Indien, teurer. Das ist ja das Interessante, alle verdienen sich eine goldene Nase. Es läuft immer darauf hinaus, die Rechnung zahlt Europa.
Ja, und mittlerweile gibt es dann auch eine Nachricht, die ist heute vom Spiegel veröffentlicht worden, dass auch Katar jetzt den Europäern droht mit Gasentzug, denn das Problem sei der Preis. Und dein Lieblingsminister Habeck war ja da bei dem Energieminister Saad Al-Kaabi in Katar und der hat sich jetzt zu Wort gemeldet in einem Bloomberg-Interview und hat dann sozusagen die europäischen Pläne heuchlerisch genannt und hat auch angedroht, Katars Gas könnte am Ende woanders landen. Was hat er genau gesagt? Eingriffe in die Märkte würden die Wettbewerbsregeln konterkarieren und Investitionen in die Gasförderung gefährden. Und sagt, der freie Markt ist immer die beste Lösung, aber das Problem sei der Preis, den Länder oder Firmen bereit seien zu zahlen. Konkurrierende Importeure, vielleicht meint er ja die USA damit, könnten dann Lieferungen abgreifen, die eigentlich für Europa gedacht gewesen seien, weil sie mehr bieten könnten. Und Al-Kaabi geht davon aus, dass Probleme bei den Gaslieferungen nach Europa bis mindestens 2025 bestehen bleiben werden.
Ja, und was wir daran sehen, ist, es müsste jetzt die Great Reset-Taste gedrückt werden, nämlich zum Beispiel in der Bundesregierung und in der EU-Zentrale der Lobbyvereinigung, die man ja als politisch relevant nennt und die Mitarbeiter dort sogar als Beamte bezeichnet. Das ist ja das Unglaubliche. Jetzt müsste der Reset gedrückt werden und zu sagen, pass mal auf, Freunde, wir sind dermaßen verdreht und dermaßen eingewoben in einer völlig falschen Richtung. Wir müssen jetzt stoppen machen und nochmal ganz neu Tabula Rasa. Wir müssen jetzt nämlich einen Kassensturz machen, prüfen, wie ist die Wirtschaft aufgebaut, wie ist die Infrastruktur aufgebaut, welche Rohstoffe brauchen wir, was liegt an, wo gibt es Armutsprobleme, was ist mit den Düngemitteln, das sind die entscheidenden Faktoren und dann schlicht und ergreifend neu anfangen. Das ist, was ich unter einem Great Reset verstehe. Auf der Basis dieser Verwirrung jetzt noch zu versuchen, Veränderungen durchzubringen, das geht nicht. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass der Great Reset nicht von denen gemacht wird, die tatsächlich die Volkswirtschaft, nämlich das Volk und die Wirtschaft im Auge hat, sondern die betriebswirtschaftlichen Profite erhalten wollen und Macht ableiten, um in eine Einweltregierung überzugehen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern von Frau Merkel sogar im Jahre 2011 in einer öffentlichen Rede ganz klar artikuliert worden.
Mit einer neuen Weltordnung ja auch. Also das waren ja auch Begriffe, die sie gern benutzt hat. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückschauen, Andreas, als die EU sozusagen gebaut wurde, als Brüssel als Zentralorgan von Europa eingesetzt wurde, als man anfing, den Krümmungsgrad einer Salatgurke bestimmen zu wollen. Nur bestimmte Krümmungsgrade durften danach und dürfen bis heute in den Geschäften Europas verkauft werden. Es wurde die schöne alte Glühbirne abgeschafft und es ist tatsächlich dann erstmal nicht es war ja nicht erst LED, sondern was war es da? Das war noch dieses Quecksilberzeug, was man da dann angeboten hat. Auf jeden Fall, es wurde eigentlich alles immer schlimmer. Die D-Mark verschwand, die ganzen nationalen Währungen der europäischen Länder, die Lira, der Franc, alles verschwand und wurde gleichgemacht, um eben zentral geführt werden zu können. Und jetzt sehen wir, dass natürlich dieser riesengroße Apparat der europäischen Länder von ganz oben Nord bis ganz oben Süd, von ganz links nach rechts Ost-West überhaupt nicht unter ein Dach zu bekommen sein kann. Und hier gerade in diesem Katar-Thema, Gas-Thema, ich meine, Europa steht wirklich ein kalter Winter bevor. Also man kann nur hoffen, dass die Temperaturen dafür sorgen, dass er nicht allzu kalt wird. Aber das, was bevorsteht, ist alles mit Ansage, mit sehr hohen Kosten und mit wenig, was die Regierung für die Bürger tut. Aber was die Einigkeit der EU angeht, da hat sich jetzt der Chef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber zu Wort gemeldet und bemängelt, dass die EU-Staaten im Ringen um niedrigere Gaspreise eben nicht gemeinsam vorgehen. Derzeit klopfe jedes Land einzeln in Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Und damit überbieten sich, sagt wörtlich dieser Herr Weber, die Europäer gegenseitig mit den Preisen, was nicht gerade geschickt ist.
Also was wir hier erkennen können, ist ja eigentlich eine historische Finalsituation, die ja schon seit Jahrzehnten zurückgeht. Anfang der 1970er Jahre, als eine sogenannte Währungsschlange ins Leben gerufen wurde, hat man gesagt, dass alle europäischen Staaten oder die viele europäische Staaten quasi sich einem festen Wechselkurs gegeneinander unterwerfen und dann mehr oder weniger eine koordinierte Ökonomie fährt unter dem europäischen Wirtschaftssystem. Damals hieß das EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das war der Vorgänger der eigentlichen EU. Diese ganzen Strukturen dienten eigentlich schon dazu, die Wettbewerbsfähigkeit Europas unten zu halten, damit sie nicht zu stark werden gegenüber die anderen Wirtschaftsstandorte, USA als Konsumierer und eben halt China als der Produzent oder als die Werkbank der konsumierenden Welt. Das sind die Dinge, die hier immer deutlicher werden. Und diese Währungsschlange, die flog nach 2 Jahren auseinander, weil man festgestellt hatte, die unterschiedlichen Staaten, Mentalitäten, Systeme, Infrastrukturen und so weiter passen nicht zusammen. Sogar unterschiedliche Sprachen natürlich auch, die wir hatten, die passten einfach nicht. Und so flogen die Dinge auseinander. Und als man dann den Euro eingeführt hatte, wusste jeder, der ein bisschen Ahnung hat über Geldmengenpolitik und Geldsystematik, dass dieses System gegen die Menschen gerichtet sein muss und dass das auch das Ziel war. Das kann man heute ableiten, weil wir bereits die Erfahrung Anfang der 70er Jahre gemacht haben. Und aus diesem Grunde zieht sich das mehr oder weniger durch. Das, was wir jetzt erleben mit dieser Ukraine-Krise und mit diesen ganzen anderen Dingen, auch Corona und was uns da alles einfällt, das sind eben halt nichts anderes als jetzt sogenannte Ablenkung, Booster, die man hat als Begriffe, um zu sagen, guck mal, da liegt die eigentliche Schuld. Die Ursache, die liegt schon weit, weit zurück, genau genommen noch weiter. Aber wenn wir uns mal auf die Anfang der 70er Jahre mit dem Club of Rome, auf dieses berühmte Pamphlet Grenzen des Wachstums, darauf konzentrieren, da sehen wir schon, wie hier ein Kampf gegen den europäischen Wirtschaftsstandort vorbereitet und generalstabmäßig über Jahrzehnte durchgezogen wird. Was wir jetzt sehen, ist das Ende einer exponentiellen Kurve. Und das ist eben halt das bei Exponentialfunktionen, dass man es erst ganz am Ende sieht, wie es dann wirklich gewesen war.
Also es sind historische Vorgänge, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben am Montag gesprochen über BASF, hatten wir einen Sonderpodcast aufgenommen. Es gibt dementsprechend Entwicklungen auch anderer großer Unternehmen, die ihre Industrieproduktion drosseln und ins Ausland verlagern, also aus Deutschland heraus ins Ausland. Und eine Meldung vom Handelsblatt, die bestätigt das alles. Danach sieht es so aus, dass es 17% aller Industriebetriebe in Deutschland sind, die ihre Produktion jetzt drosseln und 8% bereits, die sie ins Ausland verlagern. Und jedes 12. Industrieunternehmen will eben dementsprechend die Produktion aufgrund der gestiegenen Kosten verlagern. Und vor allem geht es um Unternehmen aus dem Bereich Kraftfahrzeugbau. Das sind 17%. Das ist das Ergebnis einer neuen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und besonders trist sei die Lage laut dieser Umfrage eben vor allem im Automobilbereich. Das sind 43%, die ihre Finanzlage mittlerweile als problematisch bezeichnen. Bei den Zulieferern sind es sogar 49%, was nach dem Frühsommer diesen Jahres nochmal einen starken Anstieg bedeutet. Und Andreas, das ist ja wahrscheinlich auch erst ein Anfang.
Ja, das ist die Spitze eines Eisberges, das ist ganz klar. Und der wird immer sichtbarer werden. Denn wenn ein Industriebetrieb mittlerer Größe sich bereit erklärt und sagt, wir werden jetzt unsere Aktivitäten in Deutschland um 17% reduzieren, dann bezieht sich das ausschließlich auf deren Aktivitäten. Jetzt muss man aber wissen, dass dieses Unternehmen natürlich auch angewiesen ist und zusammenarbeitet mit vielen Partnerunternehmen aus demselben Gebiet, die natürlich irgendwelche Zulieferungen bringen. Und das ist entscheidend. Die kommen ja mit dazu. Das bedeutet, das bezieht sich eben nicht nur auf die Unternehmen, die das sagen, sondern auf die gesamten Peripherieunternehmen an sich. Und wenn wir jetzt mal noch weitergehen, ein solches Unternehmen hat ja irgendwo einen Hauptsitz. Nehmen wir mal an, Volkswagen in Wolfsburg. Es gibt eine gigantische Ökonomie auf der regionalen Ebene, ob das Hotels sind, ob das Restaurants sind, ob das Schwimmbäder sind oder Saunabetriebe oder was auch immer. Ja? Die alle werden natürlich irgendwann mit davon betroffen werden, dann wenn nämlich solche Reduktionen stattfinden, dann findet auch weniger Konsum statt. Und das führt natürlich dann zu ganz anderen Verwerfungen als das, was man hier nur sagt, mit einer Zahl wie 17%.
Danke für diese Ausführungen, Andreas. Ein letztes Thema möchte ich noch kurz ansprechen, denn wir haben ja jetzt viele Diskussionen, seit Elon Musk der Chief von Twitter ist und sagt, jetzt gibt's Meinungsfreiheiten. Es ist ein Bericht veröffentlicht worden in den USA von The Intercept, und dieser Bericht ist sehr lang und bringt ganz viele Beispiele, dass ein weiterer Albtraum, eine weitere böse Verschwörung zur Wirklichkeit geworden ist. Darüber hat übrigens heute auch die britische Daily Mail berichtet, nämlich die US-Regierung unter Joe Biden. Dieser US-Regierung wird nachgewiesen, dass sie Anweisungen an die einflussreichen sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook, Google und so weiter gegeben hat, um Meinungsbildung zu beeinflussen. Und zwar der Heimatschutz, das Heimatschutzministerium von deinem Lieblings-US-Präsidenten Joe Biden. Und das Heimatschutzministerium arbeitet mit Facebook und Co. zusammen, um, wie es öffentlich heißt, oder inoffiziell sind Geheimpapiere, Desinformation zu bekämpfen. Welche Themen wurden alle unter anderem beeinflusst? Und zwar so, wie man das gerne in Washington gehabt hätte. Covid-19 und alle Maßnahmen. Der Rückzug der USA aus Afghanistan. Dann das Thema Rassengerechtigkeit und die ganzen Woke-Themen. Und die US-Unterstützung für die Ukraine. Tja, all das wird meinungstechnisch gesteuert und streng kontrolliert von der amerikanischen Regierung.
Gut, das wird unsere Zuhörer natürlich in keiner Form überraschen.
Aber es ist jetzt offiziell.
Ja, und damit kriegt das Ganze natürlich den offiziellen Charakter. Ich hoffe oder würde jetzt erwarten, dass man jetzt von Seiten der Massenmedien kommt und uns rehabilitiert und sagt, also Eva Herrmann offiziell, Andreas Popp, also Verschwörungstheorien waren das überhaupt nicht, sondern die haben das schon sehr früh erkannt und wir haben es nicht erkannt. Das ist schlimm. Nein, ernsthaft. Der glaubt, dass es die Pressefreiheit gibt, also wie gesagt, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Und ich glaube ganz einfach mal, wir sind hier in der Situation, dass diese ganzen Dinge immer mehr nach oben treiben. Ich spreche immer mit der Klärung der Brühe, und dieser ganze Abschaum, der nach oben hochgeht, der zeigt sich hier ganz deutlich. Jetzt haben wir es offiziell, kann uns nur recht sein, und damit wird dieser Weg weitergehen.
Also diese Verharmlosung von dir, wie du das lapidar hier abtust, das kann ich nicht teilen, denn mein Leben lang beschäftige ich mich mit diesem Thema Meinungsfreiheit oder sagen wir mal ein halbes Leben lang. Aber was da jetzt rauskommt, wie da auch gearbeitet wurde, auch zum Thema Präsidentschaftswahlen 2020, zum Beispiel als es um die Hunter Biden Laptop-Geschichte ging, die nach oben gekocht war, über die wir hier auch berichtet hatten, über die auch die New York Post damals berichtet hat, nicht die New York Times, sondern die New York Post, die ein bisschen offener ist und die haben diese Fakten gebracht. Und da gab es dann richtige Komplotte, die gegen die New York Post gesteuert wurden von den Mainstream-Medien. Und auch Mark Zuckerberg, von Facebook oder heute Meta, als auch der damalige Twitter-CEO Jack Dorsey, die haben über die Bemühungen ihrer Plattformen gesprochen, die Berichterstattung der New York Post zu unterdrücken und zu zensieren, als es um Hunter Bidens Laptop-Geschichte gegangen ist. All das ist also gesteuert worden unter dem Titel Fehlinformationen. Und es hat, wie es hier heißt in dem Bericht, während der Präsidentschaftswahl 2020 wöchentliche Telefonkonferenzen gegeben zur sogenannten Koordinierung der Aktivitäten der Geheimdienstgemeinschaft zur Bekämpfung wahlbezogener Desinformation. Und seitdem finden diese Treffen bis heute alle 2 Wochen statt. Und diese Institution, Daily Mail berichtet das, hat es bis gestern zur Berichterstattung gestern Abend immer noch gegeben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob sie noch gibt. Die arbeiten also weiter. Und mit anderen Worten bedeutet das, dass die amerikanische Regierung ihre Finger in all den Unternehmen der sozialen Medien hatte und wohl auch immer noch hat. Und was ist da passiert? Also die Plattformen haben der Regierung Berichte vorlegen müssen. Und da wurden auch die Ministerien informiert und man hat sogenannte Fehlinformationen gemeldet und hat auch gemeldet, wenn man diese von der Plattform entfernt hatte. Und es heißt hier, dass zum Beispiel Stellungnahmen Daily Mail, aber auch Intercept und so weiter, die haben eine Stellungnahme vom Heimatschutzministerium der USA gefordert, von Meta, also die Muttergesellschaft von Facebook. Alle hätten nicht reagiert auf diese Anfragen. Und es heißt hier nochmal in dem Artikel, ich möchte das einfach euch doch nochmal näher bringen, weil ich weiß, Andreas, wenn du dich erinnerst, wir haben manchmal ein ganz flaues, mulmiges Gefühl gehabt vor 2 Jahren, als wir über diese Hunter Biden Laptop-Story berichtet haben, weil sie uns plausibel erschien und weil wir selber fast verbotene Fotos in den, im Internet von ihm, die ziemlich verwerflich waren, anschauen mussten bei dieser Recherche und die hatte ja auch die New York Post veröffentlicht. Und immerhin handelte es sich um den Sohn von dem amerikanischen Präsidenten oder dem künftigen Joe Biden, dem Präsidentschaftskandidaten. Und Hunter Biden war ja damals auch ein Geschäft nachgewiesen worden mit der Ukraine in Sachen Energieversorgung. Und die sozialen Medien haben damals den Köder der Regierung geschluckt und haben die gesamte Hunter Biden Laptop-Story fallen lassen. Und andere Mainstream-Medien in anderen Ländern, nehmen wir Deutschland, Österreich, die Schweiz, die sind diesem Beispiel gefolgt. Das heißt also, das hat irrsinnige Auswirkungen auf die weltweite Meinungsbildung, zumindest sagen wir mal in der westlichen Welt gehabt.
Ja, und wie gesagt, es wundert uns natürlich jetzt tatsächlich nicht. Es ist nur eben gewaltig, dass diese Dinge jetzt so offen rauskommen. Und das könnte natürlich auch hoffentlich bedeuten, dass einige Journalisten, die tatsächlich noch daran glauben, dass es eine Pressefreiheit gibt, dass sie spätestens jetzt wach werden. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die ideologische Verwirrung solche gigantischen Prozesse angenommen hat, dass da sich gar keiner mehr richtig überhaupt reindenken kann, dass es so laufen kann und man selbst das mittlerweile ignorieren wird. Aber es kommt nach oben und wir stehen davor, dass die gesamte mediale Presselandschaft damit auch jetzt in die Ad Acta-Geschichte immer näher rückt.
Also ich will euch auch noch sagen, wer diesen Fall ans Licht gebracht hat. Das war nicht dieses Portal, The Intercept, sondern das sind Anwälte gewesen. Der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmidt, und der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry. Und die haben ermittelt und haben Klage erhoben gegen hochrangige Regierungsbeamte vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Louisiana. Und die haben darin behauptet, dass Joe Biden und andere Regierungsbeamte eben Druck ausgeübt hätten auf die großen Big-Tech-Unternehmen und mit ihnen konspiriert hätten, um unter anderem die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte sowie Informationen über die Theorie des Laborlecks von Covid-19 und über die Sicherheit der Briefwahl zu zensieren. Und in dieser Klage wird behauptet, dass die Regierungsbeamten unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Fehlinformationen mit den sozialen Medien zusammengearbeitet hätten und eben auch großen Technologieunternehmen. Und eben das Ziel war die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Vielleicht noch ein paar Namen, die darin auftauchen. Also diese Namen stehen alle unter Anklage dieser Generalstaatsanwälte. Da werden genannt die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, die ist nicht mehr da. Der Generalarzt der USA, Vivek Murthy. Der Sekretär des Gesundheitsministeriums, Xavier Becerra. Der leitende medizinische Berater und Gesundheitsbehördenvorsitzende, Dr. Anthony Fauci. Der Sekretär des Ministeriums für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas. Und der neu ernannte Direktor des Disinformation Governance Boards des Ministeriums. Und vielleicht noch eine Information, das finde ich auch spannend. Umfragen nach den Wahlen in den USA haben gezeigt, dass viele Amerikaner nicht für Joe Biden gestimmt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass die Hunter-Biden-Laptop-Story eine Tatsache und keine Desinformationsverschwörung war. Und damit kann man wieder allen Mainstream-Journalisten sagen, welch eine gigantische Verantwortung sie haben, ihre Meldungen zu prüfen und wahrheitsgemäß zu berichten.
Und das ist das Licht am Horizont, welches wir sehen, weil diese ganzen Dinge jetzt raus sind und auch nicht mehr rückzuholen. Das ist wie die berühmte Zahnpasta aus der Tube und das ist der richtige Weg. Und aus diesem Grunde sind wir trotz dieser ganzen grauen Nachrichten, die wir hier haben, immer noch davon überzeugt, und das werden wir auch bleiben, nicht immer noch, sondern wir werden es auch weiter sein, dass das eben halt zum Umbruch gehört und diese dunklen Energien, die ausgehen von einigen Menschen, dass diese dunklen Energien genau dem Lichte dienen. Das Licht ist nämlich stärker als das Dunkel.
Mai, hast du das schön gesagt. Ich möchte jetzt auf jeden Fall den letzten Hinweis geben. Diese Meldung ist zumindest mal bei Daily Mail schon erschienen. Das ist ein Mainstream-Medium in Großbritannien und einige alternative Kanäle bei uns haben es auch gemeldet. Schauen wir mal, wie sich das noch verbreitet. Und bis später zum Abendgebet.